Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Phobia hieß dieses Stück von der Berliner Band Me and My Drummer, The Hawk, The Beak and The Prey ist ein neues Album, heute erschienen und die Band ist richtig am Abgehen, habe ich gelesen. Für ihr Berliner Konzert muss eine größere Venue gefunden werden und so. Also, vielleicht mal Ohren auf, wobei dieses Stück eigentlich auch schon für mich das Highlight dieses Albums war. Und vielleicht einfach, weil es auch thematisch mir nahe geht, Phobie, der ins Deutsche übersetzt. Ich habe zum Beispiel eine Menschenphobie. Trotzdem muss ich jeden Freitag Menschen um mich versammeln, sogar Musikkritiker und Kritikerinnen, in diesem Falle Gerrit Bartel. Schönen guten Abend.
Ja, Andreas, schönen guten Abend.
Fanny Tank ist wieder dabei, hallo.
Hallo.
Und sie hat ihren Freund Jack mitgebracht, wenn es zu hart wird. Jack D. Greift sie zu Jack D. Jürgen König, schönen guten Abend.
Gott zum Gruße.
Mit Hans Becks in der... Ah nee, das war das andere, ne? Oder nee, es war doch Hans Harz. Lungenriss später.
Genau. Tot. Der ist tot? Wusste ich gar nicht.
Er ist tot.
Vom Schiff gefallen, nee, wahrscheinlich. Lungenriss. Mit der Bierflasche?
Lungenriss. Ne? Vom vielen Schreien. Jochen Saub ist unser Techniker heute Abend. Mein Name ist Andreas Müller. Es geht um die neuen Platten von FSK, Santigold, Polisa und Gossip. Damit beginnen wir. Gossip knallte 2006 ins Bewusstsein des europäischen Independent-Musikfans, nämlich als der NMI diese Gruppe bzw. ihre Anführerin Beth Ditto zur coolsten Person des Jahres wählte. Beth Ditto, nach eigener Angabe fett, feministisch und Lesbe, war etwas, das man so lange nicht gesehen hatte im Rockgeschäft. Also eigentlich seit Mama Cass von der legendären Band Mamas and Papas nicht mehr, nämlich wirklich fett. Und das hat sie sehr ausgestellt, was erstmal schon mal ganz gut gewirkt hat. Aber es gab 2006 eine Platte, Standing in the Way of Control. Davor gab es schon drei andere, die man aber hier nicht so wahrgenommen hatte, die richtig reinhaute. Insbesondere diese Single, Standing in the Way of Control. Ich will mal zitieren, beziehungsweise, Entschuldigung, diese Single hat noch nicht so richtig reingehauen. Wir machen jetzt einen Sprung von 3 Jahren, in denen sie sich gehalten haben. Dann gab es nämlich Music for Men mit einer Single namens Heavy Cross. Und ich zitiere mal nach Wikipedia. Sie war so lange, nämlich 82 aufeinanderfolgende Wochen in den deutschen Top 100 notiert, länger als Wolfgang Petri, das vorher mit seinem Rekord hatte für die längste Single der Welt. Länger waren nur noch DJ Ötzi und Nick P. mit 102 Wochen in den deutschen Charts. Also beliebt, beleibt und Superstar. Lagerfeld fand sie klasse, sie wurde rumgereicht und Menschen wie ich fragten sich, was soll eigentlich das gewesen? Denn wenn man mal richtig hinhörte, gab es auf ihren Platten 2, 3 Monster-Brenner-Songs. Der Rest aber war dann eher doch Durchschnittsware, insbesondere geprägt durch ihre eher unbeholfen agierende Band, die das, was diese Stimme von Beth Ditto eigentlich könnte, nie musikalisch unterstützen konnte. Inzwischen wurden allerdings auch tollste Produzenten, Rick Rubin zum Beispiel, engagiert fürs neue Album, Mark Ronson und Brian Higgins, also Garanten für den großen Erfolg. Joyful Noise heißt das neue Werk und bevor wir genauer reinhören und analysieren, hören wir ein erstes Stück daraus, nämlich der Song, mit dem die Platte auch beginnt, Melody Emergency Gossip. Melody Emergency Gossip aus ihrem neuen Album mit Joyful Noise. Und da ist er wieder, einer dieser perfiden Tracks. Vielleicht noch nicht der große Hit auf dieser Platte, aber es ist ein typischer perfider Gossip-Track, der sich reinbohrt, bleibt und man kann ihm nicht entkommen. Aber es gibt ja noch weitere Stücke auf dieser Platte.
Das ist das Perfide an dieser Platte. Das, als ich die Produzenten las, also Brian Higgins und Mark Ronson, da war mir klar, jetzt wird endgültig auf Hit, nur noch auf Hit gemacht, nur noch auf Superstar, nur noch auf Show. Und in meinem, was haben die, wen haben die produziert? Amy Winehouse, Robbie Williams, Christina Aguilera, Kylie Minogue, die Sugar Babes. Also man weiß die Richtung, in der das gehen würde, dachte ich mir, und genauso klingt es dann auch für mich.
Aber es ist ja nicht die schlechteste Richtung.
Okay, aber was, für mich eindeutig ausgerichtet auf Massenkompatibilität.
Ja, aber das ist ja klar. Die ist eine wahnsinnig erfolgreiche Band, eine der erfolgreichsten der letzten Jahre, jedenfalls in Europa. Und das ist ja auch eine Band, die angekommen ist. Nadine Lange stellte das in ihrer Konzertkritik kürzlich im Tagesspiegel fest, dass sie ist nun auch 30, 31, die gute Ditto, und wird nächstes Jahr heiraten in Las Vegas.
Auf Hawaii, habe ich gehört.
Oder Hawaii, natürlich, Entschuldigung. Du hast besser gelesen als ich.
Ja, aber das und, ist doch nicht mehr sie. Das, sie ist jetzt verwurstet worden von diesen Profis.
Nein. Sie ist vorher von Rick Rubin produziert worden. Also verwursteter kann man gar nicht mehr werden. Also das ist schon richtig.
Der wurstet nicht so viel wie die Jungs, finde ich. Aber das ist Geschmackssache sicher.
Ich würde jetzt auch sagen, was spricht eigentlich gegen eine große, fette Hitproduktion und gegen eine große, fette Tanzproduktion, wenn man das Album hört das erste Mal und wenn man nicht weiß, wer also wer Best Ditto ist, wenn man das einfach so ohne Kenntnis der Vorgeschichte hört, dann hat man wirklich das Gefühl, das ist ja jetzt so ein, ist eben wirklich auf Mainstream, auf super Mainstream, super gelackmeiertes Album. Wenn man das dann aber mit der Vorgeschichte zusammenkannte, zusammendenkt, dann finde ich das wahnsinnig interessant. Dann ist das wirklich ein tolles Album und also eine Entwicklung, die diese Band dann durchlaufen hat. Und was sollen sie denn immer weiter diesen Garagenrock machen, diese alten Geschichten machen, die sie eben in vor 8, 9, 10 Jahren gemacht haben, als sie angefangen haben. Und von der Entwicklung her ist das eigentlich eine ganz logische Entwicklung und das sollte man eigentlich einfach nur gutheißen.
Aber muss die Musik nicht für sich selbst stehen? Muss man da erst eine Historie, einen historischen Abriss über die Vergangenheit der Band erfahren?
Das spielt eigentlich bei dieser Platte gar keine Rolle mehr.
Eben.
Aber was findet Fanny?
Fanny ist total zwiegespalten. Fanny hat das zu Hause auf ihrem komischen Vario-Livestream in absolut merkwürdiger Qualität gehört und es ging da rein und da raus. Mhm. Jetzt höre ich es ja hier in Radioqualität und anmoderiert. Und habe mich schon dabei ertappt, wie ich doch mit dem Kopf mitgewackelt habe, sogar mitgesungen. Mhm. Also es ist definitiv... Ausgeh- und Radiomusik. Ja, also als das lasse ich es gerne stehen. Ansonsten würde ich meinem Kollegen Herrn König zustimmen, wenn Best Ditto nicht mitgedacht wird, ist es eigentlich relativ langweilig und austauschbar.
Pass mal auf, was jetzt wackelt. Gossip, Get a Job aus dem Album mit Joyful Noise hier im Soundcheck auf Radio 1. Und das war nicht die Single, nicht die ausgekoppelte Hit-Single, sondern da gab es gleich zwei andere Tracks, die man dafür genommen hat. Also es ist schon recht verschwenderisch, denkt man jetzt. Aber ich habe es ja eben schon angedeutet, es gibt noch weitere Stücke auf dieser Platte. Und es gibt leider eben auch, finde ich, das ein oder andere Mittelmaß. Es wird clever zitiert. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Blick auf den amerikanischen Markt, wo House ja derzeit, beziehungsweise in seiner pervertierten Form über David Guetta und Konsorten sehr angesagt ist. Es gibt dann Tracks, wo so ein typischer House-Piano-Lauf zu hören ist. Und es gibt eine Menge Stücke, die für mich so ein bisschen bemüht wirken, also wo Frau Ditto ihre Stimme doch sehr strapazieren muss, um da Melodien zu finden, die keine wirklichen mehr sind. Also das alte Problem, wie ich finde, 2, 3, auf dieser vielleicht sogar 4 absolute Knaller neben viel Mittelmaß, dass es dann anstrengend macht, diese Platte zu hören, die dann auch am Ende des Tages gar nicht mehr so wahnsinnig lang ist. Aber trotzdem wird es irgendwann lang.
Das Mittelmaß erkennst du aber immer erst dann, wenn du diese 3, 4 Knaller gehört hast, dann fallen dann natürlich 4, 5 Stücke irgendwie gegen ab. Und auch ein Album, was wirklich 3, 4 Knaller hat, so viele gibt es davon auch nicht, wo es solche Knaller gibt. Ein Problem ist, glaube ich, dass viele Leute jetzt wirklich so enttäuscht sind, wie Jürgen enttäuscht sind. Das ist kein Künstleralbum mehr, sondern das ist eben einfach nur eine fette Hitproduktion. Ich weiß nicht, es ändert sich an, also Best Ditto bleibt, glaube ich, immer noch dieselbe. Die ist immer noch fett, die ist immer noch lesbisch, sie ist immer noch eine Feministin. Und ich finde, also wenn die noch mehr Leute damit erreicht, also mit ihrem, ja, also mit den Inhalten, in Anführungsstrichen, und dann eben mit dieser Musik, dann ist das alles wirklich, läuft das wirklich sehr perfekt.
Aber dann soll sie doch bitte als Fotomodel arbeiten. Da ist sie einmalig, da ist sie wiedererkennbar, da hat sie einen Seltenheitswert, da hat sie einen Wiedererkennungswert. Alles das ist das, was ich will ja nicht sagen, dass diese Platte nun unglaublich schlecht ist, aber sie ist so austauschbar.
Nein, das stimmt doch überhaupt nicht.
Doch,
diese Frau
natürlich.
Ist so erkennbar. Es gibt die hat, ich habe ehemals die Musik lief mal gesagt, es klingt halt so, als wenn Madonna singen könnte. Und dieses Stück war natürlich gerade ein absolut herber Madonna-Rip-Off, wobei dieses Stück auf dem neuen Madonna-Album absolutes Highlight allerdings gewesen wäre, weil dann eben gerade nicht so ultra brutal auf den Markt produziert, wie man das eben bei Madonna zum Beispiel probiert hat. Ihre Stimme ist absolut wiedererkennbar, es hebt sie heraus. Es sind auch diese Hitsongs, die sie hinkriegen, leider eben auch ihre nicht wirklich gute Band. Das ist das alte Problem. Aber an dieser Stelle wurde ja schon mehrfach gefordert, dass Beth Ditto sich doch mal andere Leute suchen soll. Oder Mark Ronson ist ja jetzt immerhin schon an Bord, dass Mark Ronson sich vielleicht mal vor eine Big Band oder was weiß ich stellt oder so. Oder so mal ein Dubstep-Album oder irgendwie sowas machen, keine Ahnung. Die Band ist einfach, bringt's nicht. Tut mir leid.
Was ist denn überhaupt mit diesem Aspekt der, was hat sie gesagt, Entschuldigung, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Ich habe ein Interview mit ihr gelesen, in dem sie gesagt hat, es geht eben diesmal nicht nur um Hitproduktion, sondern um Zeitlosigkeit. Genau, das war das Wort. Und da sind Namen wie ABBA gefallen, also wirklich größte Vergleiche. Jetzt interessiert mich mal, wie ist euch das gegangen? Also ich sehe da weder oder höre da weder ABBA, noch höre ich da Zeitlosigkeit. Ich höre da genau die richtigen Hits für heutige Ausgehe.
So sieht's aus.
Gesellschaften, möchte ich mal vorsichtig sagen. Aber also, ich höre nichts, was in
aber
10 Jahren
ja,
noch.
ABBA hat ja etwas geschafft, dass sie so eine Zeitgeist Tingeltangel-Idee in diese unglaublichen Songs gegossen haben. Wir haben ja wenn man so will, in dieser Disco-Ära haben die ja auch absolute Disco-Kugelstücke gemacht, ohne dass sie wirklich Disco gewesen wären, aber die haben das immer mitgeatmet. Darin waren die einfach brillant. Ich weiß nicht, das mag hier so ein bisschen gelingen, also wie ich ja schon sagte, also diese ganze House-Geschichte, die ja gerade so wieder läuft, das wird ja so ein bisschen geatmet, aber nee, diese Platte ist natürlich wie die der großen Kollegin Madonna komplett in der Zeit verankert.
Ich muss immer an Nirvana denken, also jetzt nicht wegen der Musik oder so, wie die Musik jetzt produziert ist, aber als eben das mit Heavy Cross, als das so durchschoss, habe ich gedacht, das ist eben wirklich eine Band aus dem amerikanischen Underground, die auf einmal wirklich in jedem Radiosender gespielt wird, eben auch diese immer wieder zitierte Wetten, dass, dieser Wetten, dass Auftritt.
Wen hat sie sich nochmal gesetzt?
Ja, Hansi Hinterseher. Nein, aber das ist so, und da man mag ihr wirklich wünschen, dass sie, also ich glaube, die ist dann so stabil, wo es bei Nirvana dann eben so zu so einer totalen Selbstdestruktion führte, könnte bei ihr genau ins Gegenteil. Die macht das jetzt eben 10 Jahre, zieht die das so durch und ja, sie ist einfach da und die geht dann auch nicht mehr weg und das finde ich gut.
Gossip mit I Won't Play aus dem Album A Joyful Noise im Soundtrack auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Niete.
Ja, der bärbeißige Jürgen König hat die Niete gezogen. Fanny Tank und ich meinen, diese Platte geht in Ordnung. Und Gerrit Bartels, geblendet von der Person vielleicht auch.
Nicht geblendet, überzeugt. Einfach überzeugt.
Sagt ein Hit.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Vor 3 Jahren wäre die Reihenfolge vielleicht noch eine andere gewesen, denn da war die Künstlerin, um die es jetzt geht, eigentlich für einen winzigen Moment in der Geschichte heißer, hypiger und vielleicht auch bedeutender als Gossip. Aber dann ist eine Menge offensichtlich schiefgegangen. Aber jetzt gibt es eine neue Platte von Santigold. Fanny Tank, bitte.
Schiefgegangen ist gar nicht so viel. Santigold ist bloß eine sehr umtriebige Person und hat in der Zwischenzeit mit allen möglichen anderen Künstlern zusammengearbeitet und ist getourt, 4 Jahre lang. Aber ich fange mal vom Anfang an, nämlich 1976 ist Santi White, so heißt sie richtig, in Philadelphia geboren. Erste Kontakte mit Musik hatte sie durch ihren Vater, was sie auch immer wieder betont, mit dem ist sie auf Konzerte gezogen, von Nina Simone über Fela Kuti zu The Cure ist sie gegangen, den Talking Heads, also quer durch die Bank hat sie gleich Input bekommen, ist deshalb wohl auch auf die berühmte Wesleyan University gegangen, um dort karibisches Trommeln zu studieren, unter anderem, und Musikethnologie, und hat in den 90s dann ein A&R-Job bei Epic Records angenommen, ist allerdings aufgrund ihres Temperaments und ihres Talents sehr schnell auf die andere Bühnenseite gewechselt, trat einer Band bei namens Stift, einer Punkband, mit der sie 2 Alben gemacht hat, und dann 2008, das war die Geburtsstunde von Santogold, wie sie damals noch hieß. Da erschien das Album, von dem Andreas eben auch schon gesagt hat, das einschlug wie eine Bombe, dass sie zu einem Frauenwunder, einem It-Girl der Pop, R&B, Punk, Wave, Mix, Stil-Mix-Bewegung machte. Also sie ist, kann man sagen, eine richtige Self-Made-Woman auf diesem Gebiet, produziert sehr vieles selbst, schreibt alles selbst und hat, wie sie sagt, einen unheimlich großen Input und dadurch eben auch Output. Nach diesem Album Santo Gold kam, wie gesagt, die Tourphase. Mit MIA war sie unterwegs, mit Björk, mit den Beastie Boys, Jay-Z und Kanye West, um nur einige größere Namen zu nennen. Mit denen hat sie dann auch Networking wohl betrieben, das so weit ging, dass Jay-Z sie unter Vertrag nahm für sein Label Roc Nation. Das heißt, sie ist jetzt mit ihm in ganz enger Zusammenarbeit verbunden, so auch mit seiner Frau Beyoncé, für die sie dann auf einem Umweg auch gerade noch ein Lied produziert hat. Also man sieht, die Frau kann nicht nur sehr gut Songs schreiben, sondern auch sehr gut die entsprechenden Parts und Stellen verbinden. Ja, und jetzt 2012 ist ihr zweites Album Master of My Make Believe erschienen, das teils in Jamaika produziert ist, wieder mit Switch zusammen, unter anderem dabei bei den Produzenten ist diesmal aber auch Dave Sitek von TV on the Radio, was man, finde ich, auch hört. Wir können ja mal das erste Lied hören.
Das war Freak Like Me von Santi Gold aus ihrer neuen Platte Master of My Make Believe.
Was eigentlich schon alles sagt, denn also sie will nicht von anderen was vorgemacht kriegen, sondern sogar das Vormachen will sie selber tun. Genau. Also wenn schon jemand.
Ja. Es gab ja diese Vorgeschichte, dass da irgendwelche Label-Bösewichte wollten, dass sie mit David Guetta arbeitet, also in diese Richtung geht, LMFAO und wie diese Milliarden-Hit-Garanten alle heißen. Und da hat sie sich gewehrt und gesagt, nein, ich mache es alleine und überhaupt. Und dieses Stück fasst für mich diese Platte eigentlich schon zusammen. Es ist ein ziemlich albernes Stück, wie ich finde. Vor allen Dingen ist es ein Stück, das zeigt, dass sie auf bestimmte Effekte setzt, die eigentlich nicht mehr aktuell sind, die vielleicht vor 2 Jahren mal angesagt waren, dass sie keine Melodien hat und auch keinen Fokus. Ich weiß nicht, wer sie sein will, was sie sein will. Ihre Feature-Auftritte waren immer klasse. Also ich denke an diesen Auftritt auf dem letzten Beastie Boys-Album. Don't Play No Game That I Can't Win war einfach ein ganz, ganz monströser Großsong. Aber hier ein einziges Nichts, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ich muss sagen, ich finde dieses Album ganz, ganz groß. Das ist so, ich meine, vielleicht bin ich 2 Jahre zurück, ne? Aber das mindestens ist für mich so der globale Pop und globale, coole Musik und die tatsächlich nicht nichts ist, sondern die eben da steckt eine ganze Menge drin, die ist wahnsinnig abwechslungsreich und tatsächlich kann sie auch, also hat sie einige Melodien auf diesem Stück. Jetzt, ich meine, dieses Freak Like Me ist jetzt vielleicht wirklich nicht unbedingt das repräsentativste, also es gibt wirklich 3 oder 4 auch ganz große Hitstücke drauf und ja, ich bin sehr begeistert.
Ich liege irgendwo mittendrin. Ich finde es nicht so schlecht wie Andreas, ich finde es aber auch nicht so phänomenal wie Gerrit. Sie sagt ja selber, sie will alle möglichen, sie möchte eine Musikrichtung erfinden, wo alles drin ist, was sie kennt. Und das ist genau für mich der Fehler dieses Albums. Herauskommt nämlich so ein nervöses, überproduziertes Geklöppel, so ein bisschen richtungslos, inkonsequent und zu viel gewollt. Sie will mir in zu vielen Seen, möchte sie Fische rausziehen und möchte dann einerseits so unglaublich individuell, so different sein und andererseits liebäugelt sie doch mit dem kommerziellen Hörer und das, diese Inkonsequenz, die bemängel ich an dieser Platte.
Das ist doch höchst konsequent. Das
wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, im Grunde macht sie damit dasselbe wie Beth Ditto, nur anders. Sie spiegelt auch genau wieder, wie unsere Zeit so funktioniert. Zum Beispiel dieses Freak Like Me. Das hat mich persönlich total an Berlin erinnert. Also für mich ist das ultimative Berlin-Lied, weil das ganze Lied eigentlich vom ständigen Overload handelt. Da gibt es ein zu viel von allem. Da gebe ich dir auch recht, Jürgen. Aber genau das, finde ich, ist auch so bemerkenswert, dass sie das in ihren Songs so gut darstellen kann. Also genau dieses Unwohlsein auch in diesen Megacities, in diesem ständigen multikulturellen Patchwork, das ja auch tolle Seiten hat. Klar, ich will jetzt hier nicht falsch verstanden werden, aber das natürlich teilweise einem auch wahnsinnig auf die Nerven gehen kann. Man weiß gar nicht, wo soll ich als nächstes hin, was soll ich als nächstes tun, wird völlig verrückt. Und ich finde das, dieses Lebensgefühl, das bringt sie ganz gut rüber auf der Platte eigentlich.
Ja, vielleicht solltest du einfach erstmal einen Ingwer-Tee trinken und sich mal kurz hinsetzen. Und ich dachte eigentlich immer, das definitive Berlin-Lied wäre Nach Hause gehen, war nicht, aber wir haben jetzt erstmal das. The Riot's Gone, Santi Gold aus ihrer neuen Platte, Master of My Make Believe.
Das war doch jetzt der Ingwer-Tee, den du wolltest, oder nicht? Da siehst du doch ihre ganz anderen Seiten.
Es war trotzdem ein schrecklich langweiliges Lied.
Das fand ich nicht. Zum Beispiel, also ganz im Gegenteil, und es kann auch sein, dass du vielleicht einfach nicht oft genug diese Platte gehört hast.
Ich habe sie viel zu oft gehört.
Ja, weil es mir nämlich
alt und grau geworden darüber.
Mir ging es nämlich auch anfangs so, dass ich das Gefühl hatte, dass es alles so leer und trivial und, aber je länger ich das gehört habe, desto mehr fand ich, dass das eigentlich unheimlich facettenreich ist, und ich war auch erstaunt, wie weiß eine schwarze Sängerin singen kann.
Aber es war ja eher ein Gothic-Song, insofern passt es dann wieder, also von der Farbe her. Aber wir haben letzte Woche dieses Two Farning-Album hier besprochen, und da sind lauter solche Tracks drauf, nur dass die es halt in Konsequenz können. Und Jay-Z, der sie ja irgendwie gepusht und auch wohl, was die Covergestaltung des Albums angeht, ein bisschen beeinflusst hat, der favorisiert ja momentan was ganz anderes, nämlich eine Künstlerin, die wir in der nächsten Stunde hören werden. Da sind momentan seine wahren Gefühle und Unterstützungsbekundungen. Also, ich mag sie, ich mochte ihre erste Platte, ich mochte ihre Feature-Auftritte, aber selbst ihre erste Platte war mir schon so ein bisschen, da war ich auch schon milde enttäuscht. Also, da hätte mehr kommen können. Und ich höre hier wirklich eine Frau, die es nicht geschafft hat, diese 4 Jahre so zu nutzen, um jetzt mit einer Punktlandung ein bedeutendes, wichtiges Album unserer Zeit zu machen. Ich finde, es ist alles, die Sounds sind alle so Has-Been-Sounds, das ist alles so die Avantgarde von gestern, die Klang-Avantgarde, und nochmal gesagt, sie hat keine Melodien, sie hat keine guten Songs. Das ist
also
Problem.
Sie hat gute Songs, also Disparate Youth hören wir ja wahrscheinlich nicht mehr.
Doch, ne? Das hören wir gleich noch.
Aber also mir macht sie zumindest, also ich habe das Gefühl, das ist Avantgarde, und das ist auch irgendwie Revolte und, so wie du sagst, Fanny, ganz schön Lebensgefühl. Inhaltlich, also was ich habe mich jetzt gefragt, was bedeutet das eigentlich, The Riot is Gone? Also es gibt wirklich, also die Texte verbleiben alle so ein bisschen doch im Ungefähren, die spielen so ein bisschen mit Revolte, und sie hat, glaube ich, auch in Interviews gesagt, der arabische Frühling und Occupy, und es passiert so viel in der Welt, das spiegelt sich jetzt in den Texten nicht so unbedingt wieder. Also es gibt noch so einen anderen Text, also ich glaube, das heißt, der Song heißt auch The Keepers, We are the Keepers, While we sleep in America, our house is burning down. Das ist auch so eine Art Hymne, verstehe ich nicht so richtig. Also diese Lyrics sind mir völlig unklar, aber von der Musik her würde ich auch sagen, das ist Lebensgefühl, das ist so globales Lebensgefühl, also aus den großen Städten.
Du hast eben selber zugegeben, dass du 2 Jahre zurück bist, insofern passt
das
für
dich. Ich
habe
gesagt, möglicherweise bin ich 2 Jahre zurück,
aber ich bestätige es dir gerne.
Definier du mir die Avantgarde von heute.
Hör einfach, klicke
too
mal.
Klicke
einfach mal Hot 97 in New York an, gibt's einen Stream. Was die Sonntagnachmittag in den Äther braten, Karl Stockhausen wäre stolz auf diese heutige Programmiererjugend. Also da spielt die Musik, da kannst du den Sound von übermorgen hören. Und das ist eine kommerzielle Hip-Hop-Station, die größte in New York. Und da lief, also Freak Like Me zum Beispiel, dieser Track, das ist eben ein Sci-Tech, ein weißer Nerd versucht halt, Breakbeats nachzubasteln, die vor 2 Jahren en vogue waren. Tut mir leid, das so hier in den Raum werfen zu müssen, aber
umgekehrt ist doch auch dieser Link zwischen, dass du wirklich nicht weißt, ist sie eigentlich noch im Underground verwurzelt? Also sie bringt wirklich noch einiges zusammen. Also tatsächlich zwischen Mainstream und Underground und läuft irgendwo dazwischen, und das finde ich sehr interessant.
Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, sie ist auch so auf der Grenze zum Hörspiel fast. Also sowas habe ich selten, irgendwie gehört in Songs. Dass da so wirklich plötzlich... Habe ich das Gefühl, sind die Songs sowieso Comics. Also vielleicht auch das nächste. Da sind dann derartig viele stimmliche Charaktere auch so übereinander, nebeneinander, gegeneinander, was auch immer, dass du fast so ein bisschen das Gefühl hast, du bist in so einem in so einem Comic, in so einem musikalischen Comic. Ich weiß nicht. Und das fand ich, war mal was Neues.
Hat mir bei Frank Zappa schon nicht gefallen.
We only make it for the money, hat er schon gesagt.
Ja, aber das ist mir egal. Also Geld verdiene ich nicht, aber ich soll mir nicht auf die Nerven gehen. Disparate Youth, also verzweifelte Jugend von Santi Gold. Und man könnte auch sagen, verzweifelter Kritiker, jedenfalls hier an diesem Tisch einer, nämlich ich, der hier auch wieder in diesem Song alles zusammengefasst findet, was in dieser Platte enttäuschend ist. Gestrige Klänge, sinnlose Thematik, Ach, so egal. Wertung.
Song des Jahres.
Hit. Geht in Ordnung. Niete.
Na, nun überlegen Sie mal. Wer hat denn da den Hit gegeben? Genau. Der Mann, der da versuchte, zum Glück wurde ihm das Mikrofon gar nicht geöffnet, zu sagen, Song des Jahres.
Sauerei.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Heute Abend mit Gerrit Bartels, hallo.
Hallo.
Andreas. Fanny Tank, Jürgen hallo. König, Andreas Müller, Jochen Saup ist unser Techniker. Und wir gehen nach Minneapolis, wo nicht nur Prinz haust, sondern auch die Band, um die es jetzt geht, Jürgen.
Tja, und diese Band heißt Polisa mit dem Album Give You the Ghost. Und ich finde es immer schön, mal eine Band vorzustellen, wo man nicht die ganze Geschichte herbeten muss, weil es ist das erste Album und es gibt einen Ausgangspunkt. Du sagtest es schon, das ist Minneapolis. Und der Ausgangspunkt hat auch einen personellen Namen, nämlich Ryan Olsen, der ein musikalisches Großprojekt gründete in eben jener Stadt Minneapolis. Gangs heißt das. Das sind so 20, 25, manchmal 30 Musiker, die da locker zusammenarbeiten und Musik aufnehmen. Zwei Alben gibt's von denen. Und dieses Gangs-Projekt hat solche unerheblichen Namen wie Justin Vernon dabei und Mike Noyce, die bei Bon Iver spielen. Megaphone-Musiker sind dabei, Rosebuds, so Bands aus der Szene. Und die machten, ja, was machen Gangs, kann man sagen, so eine Art soften Experimentalrock mit Anspruch, ohne diesen Art Rock zu spielen, sondern schon durchaus interessantes, spannendes Zeug. Aber klar ist natürlich bei so einer Menge von beteiligten Musikern, dass dann diverse Seitenprojekte entstehen und die Musiker sich in verschiedensten Konstellationen zusammenfinden. Voriges Jahr schnappte sich besagter Ryan Olsen, die Sängerin dieses Projekts, die bis dahin nur im Background gesungen hat, Jenny. Das findest du lustig, ne? Die heißt Jenny, tja, Linek oder so ähnlich. Und sagte ihr, pass mal auf, wir werden mal ein eigenes Projekt machen. Das Projekt heißt, wie schon erwähnt, Polisa. Da gibt's mehrere Theorien, was Polisa heißen soll. Die einen sagen, angeblich heißt das wichtige Aktion auf Polnisch. Andere bringen da philosophische Kategorien rein. Soll uns jetzt erstmal egal sein. Inzwischen, Andreas stirbt nebenan. Er setzte der Sängerin zwei Schlagzeuger an die Seite und einen Bassisten, steuerte selber diverse Sounds und bei. Und das, was die Sache so speziell macht, Jenny wusste, wie sie klingen wollte. Sie wollte nicht so singen, wie sie normal klingt, sondern sie wollte unbedingt elektronisch manipuliert klingen. Überall kann man lesen, dass der Autotune-Effekt verwendet wurde, den man ja bei Kanye West, bei Justin Vernon findet. Aber das Gerät, was sie benutzt, heißt TC Helicon, ist sozusagen eine Weiterentwicklung von Autotune. Da kann man also nicht nur diese Tonhöhe und Harmonien rein, sondern auch noch Hall und Echo und alles Mögliche. Und an diesem Gerät arbeitet sie und versteht ihren Gesang eher als Instrument als wirkliche Gesangsstimme. Und man setzte sich also zusammen und fing an, einen Titel aufzunehmen. Das Lustige ist, dieser Ryan Olsen hatte schon 10 Jahre lang Titel in der Schublade liegen, die sie dazu verwendeten. Auch Jenny hatte 2, 3 Titel beizusteuern, die aber dann letztlich irgendwie rausflogen. Und herausgekommen ist so eine Art R&B Electro Wave mit einer durchaus magischen Ausstrahlung, finde ich. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören einfach mal den ersten Song aus diesem Album, I See My Mother.
I See My Mother, Polisa aus dem Album Give You The Ghost, hier im Soundcheck auf Radio 1. Und ich finde ja, weiße Amerikaner sollten die Finger vom Dub Reggae lassen.
Nun schweigt da alle. Sag doch mal was, Kinder.
Was soll man danach noch sagen?
Das ist jetzt natürlich schon sehr, sehr speziell, was du da sagst. Aber ich habe dieses Album gehört, es hat mir spontan gut gefallen. Und irgendwann war ich dann so eingeseift von so einer, weiß nicht, so aufdringlichen Gefühligkeit, dass ich dann nochmal gehört habe und nochmal gehört habe. Und dann ist es mir irgendwann total auf den Geist gegangen. Und ich finde auch, dass die Frau tatsächlich, du sagst eben, sie hat, sie wollte unbedingt diesen Autotune-Effekt, also sie wollte ihre Stimme elektronisch manipulieren. Und wenn du 4 oder 5 der Stücke gehört hast, hast du das Gefühl, die Stimme als Instrument, sagt man dann immer so bei Autotune, kann man auch ohne Autotune, die Stimme ist eigentlich schon immer ein Instrument gewesen. Und ja. Ich habe das Gefühl, die kann nicht singen. Und es ist wirklich also dann doch die, ne, was man ja bei Autotune auch immer sagt, wie so ein Roboter, der eben beim 5., 6. Stück ist man so fertig damit und hat wirklich die Nase voll davon. Und, ja. Und dann diese Gefühligkeit, ich mag auch dieses, wirklich, man hat so 2, 3 Stücke, denkt man, das ist wirklich eine tolle, also man ist so sentimental, melancholisch dann und dann findet man das total sinnlos. Es ist so sinnlos.
Sie selber sagt, mit dem, das ist so ein Gerücht, dass man bei Autotune-Effekten nicht singen können muss. Sie übt das wirklich und sagt, wenn man schlecht singt, dann klingt Autotune auch mit Verlaub scheiße. Also man muss da schon auch bei Autotune-Effekten, zumindest so wie sie sich einsetzt, durchaus exakt singen können. Ich kann das nachvollziehen. Es ging mir komischerweise fast genauso wie dir. Ich habe das erste Mal eingelegt, das Album Sprachlosigkeit, dachte, boah, das ist aber super. Dann kam dieser Moment, wo mir dieser stimmliche Effekt auch auf die Nerven ging, wo ich dachte, Mann, du ist aber auch mal gut, jetzt treller doch mal normal und so. Aber das lässt nach, der Körper gibt irgendwann den Widerstand auf und inzwischen bin ich dieser Platte irgendwie doch wieder verfallen, weil sie, zumindest wüsste ich nicht, womit ich das jetzt wirklich vergleichen soll. Und das, diese Eigenständigkeit dessen, sicherlich gibt's immer Parallelen, Kanye West
und Justin Bieber und so. Du kannst es mit Sinéad O'Connor vor der Therapie vergleichen. Das ist ja das Schlimme an dieser Platte, dass diese Dame, die hier singt, sie hat so einen Sinéad O'Connor-Tonfall, der einen bei Sinéad O'Connor ja schon mitunter ein bisschen an die Grenzen bringt. Aber das hier ist über, ich weiß nicht, wie viele Tracks sind, 10, 12 oder so. Es ist ein Tort. Also, wobei ich immerhin anerkennen muss, dass man hier versucht hat, eben Anschluss zu finden an diese Neo-Goth Dream Pop Witch House Geschichte, die durch Solar Jesus in unseren Gefilden ja einigermaßen bekannt geworden ist, die mir eigentlich ganz gut gefällt, also dass man das versucht, aber man bleibt dann doch irgendwo liegen. Und wenn ich dann wieder höre, dass da eine Minneapolis-Szene hochgeschrieben wird, ich glaube, was in dem Info, was im Infomaterial, wo es dann heißt, auch Prince ist begeistert von dieser, wer lebt da eigentlich noch so in Minneapolis, sind die nicht alle weg, aber egal.
Also noch eins, mir fehlt das an Kult, da gibt es überhaupt keine Konturen, finde ich. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu Sinéad O'Connor. Die ist ja nicht fahrig oder faserig und macht einen auch nicht ganz verrückt. Da kann man die Stimme mögen oder man kann sie nicht mögen. Aber die macht ein Statement so mit ihren Songs und die ist irgendwo, fängt die an und irgendwo ist die zu Ende. Und das, was ich hier höre, das ist einfach nur wie so ein Medium. Also die ist irgendwie, durch die geht irgendwas durch. Technik, Strahlen, was weiß ich, Energien, aber irgendwie ist da gar kein Mensch für mich und das vermisse ich dann im Song schon, das merke ich so, aber das ist vielleicht auch meine Geschmacks...
Das ist genau das, was mich fasziniert daran, dieses durchgängige, weltfremd, träumerisch, entrückte, was mir die Möglichkeit gibt, mal irgendwie mir den Prägen leer zu spülen, indem ich einfach mal da sitze und stumm vor mich hingucke und das reinlaufen lasse. Also im Dunkeln, komischerweise im Hellen, wirkt die Musik ganz anders auf mich, was ich auch nicht bei jedem Album habe, dass ich die zu verschiedenen Tageszeiten verschieden empfinde. Und mir gefällt das.
Stile vorhin genannt und er leitete ein mit eben Dub Reggae. Ich habe auch viele Stile gehört und eigentlich auch gar keinen Stil und man kann das mit kaum irgendwas vergleichen, aber es geht dann genau in die negative Richtung. Das ist eher dann so nichts, nur nichts an Musik.
Okay, lassen wir uns mal noch ein bisschen nichts hören. Darkstar.
Darkstar, Polisa. Give You The Ghost ist das Album, über das wir sprechen müssen, weil Jürgen König meinte, das musst du unbedingt in deine Sendung holen, das ist ganz toll.
Ja, stehe ich zu. Okay, keiner sagt was, nächster Titel, oder? Was ist los?
Uns hat die große Traurigkeit jetzt übermannt. Und
das ist erst der Anfang, mein Lieber.
Sprachlos.
Ja...
Husker Du waren aus Minneapolis.
Auch.
Und die zum Replacements. Beispiel. Ja. Die großen Replacements.
Das war noch Zeiten.
Das war noch Zeiten.
Ich finde, das ist so eine Platte, wo man merkt, da hatten die Künstler Spaß und der Hörer muss dann drunter leiden.
Aber das ist auch, eigentlich ist das ja in Ordnung. Also wenn die Künstler ihren Spaß haben.
Ja, aber du hast zu viel Verständnis.
Sollten nicht Künstler immer Spaß an ihrer Musik haben? Wenigstens die.
First Teeth, Money, Police aus dem Album Give You the Ghost mit dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Niete.
Der Hit kam von Jürgen König, die Niete von Funny Tank und Gerd Bartels und ich meine, diese Platte geht immer noch irgendwie so gerade am Ende doch in Ordnung.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
So, eine haben wir noch und die kommt von FSK und heißt Akt, eine Treppe hinabsteigend. Gerrit, bitte.
Ja, das ist jetzt Musik der Zukunft, der ultimativen Zukunft. Man muss jetzt vielleicht auch ein bisschen ausholen, denn diese deutsche Band gibt es jetzt schon über 30 Jahre. FSK gründet sich in 1980 als Ausläufer der Punkbewegung, wenn man so will, als Vor- und Mitläufer der neuen deutschen Welle. Damals bei ihrer Gründung nannten sie sich noch Freiwillige Selbstkontrolle, also ausgeschrieben, hatten sie noch nicht das Kürzel. Nach dem Institut der Filmwirtschaft, das Filmo prüft, die in Deutschland für die öffentliche Vorführung und Verbreitung prüfen. Ende der 80er wurde dann dieser lange Name gestrichen und durch das Kürzel FSK ersetzt. Die Mitglieder, muss man hier auch nennen, sind seit der Gründung eigentlich ohne Unterbrechung der Schriftsteller Thomas Meinecke, die bildende Künstlerin Michaela Millian. Beide sind übrigens auch ein Ehepaar. Dann der Direktor des Wolfsburger Kunstvereins Justin Hoffmann und der Fotograf Wilfried Petzi. 1990 kam man noch als Schlagzeuger Karl Österholt dazu und man sieht schon an den Berufen, also eine richtige Künstlerband. Ihre erste EP erschien dann auch schon 1980 bei Alfred Hilsbergs Zickzack-Label und Thomas Meinecke hat jetzt vor ein paar Jahren mal ihre Musik beschrieben als Post-Punk, New Yorker 80er-Jahre-Haftigkeit, No-Wave und New-Wave. Also so als eine Band, die sich letztendlich immer gern und ganz bewusst auf andere Bands und andere Musikstile bezieht und daraus dann immer was Eigenes macht. Ein ganz großer Fan war übrigens John Peel, also die FSK hatten sechs John Peel-Sessions haben sie gemacht. Und die Band steht so, ja nicht unbedingt für einen bestimmten Sound, sondern für eine bestimmte Herangehensweise an Musik, an Pop. Sie greift viele musikalische Themen auf und ja, im Laufe ihres langen Bestehens hat sie dann eben auch schon einige Phasen durchlaufen. Am Anfang war es eben wie gesagt Punk, No und New Wave und dann kam so in den frühen 90er Jahren dann die Hinwendung zum amerikanischen Folk, zu Polka, Tex-Mex und coverten sie auch Songs von G.I.s und versetzten das alles so mit eigenen deutschen Volksmusikelementen. Später kamen dann auch Disco, Techno und Minimal Techno dran. Und auch hier wieder, also das klang natürlich so nicht, sondern das war dann doch schon irgendwie so ein merkwürdiger FSK-Sound. Seit ihrem letzten Platte, die hieß dann Freiwillige Selbstkontrolle, sind sie jetzt irgendwie wieder bei ihrer Frühzeit angekommen. Also das ist jetzt tatsächlich wieder so New Wave oder No Wave, wenn man das so bezeichnen will. So eine extrem gemächliche, gemütlich schlauermeiernde, sich selbst zitierende Variante. Andreas hat ja schon gesagt, Akt, eine Treppe hinabsteigend, heißt jetzt das neue Album. Nach einem Gemälde von Marcel Duchamp, klingt super der Titel. Das Album wurde wie schon das letzte in Hamburger Art Black Studios aufgenommen, unter Mithilfe von Ted Geier und Mense Rehns, also Hamburger Musikszene und abgemischt dann von Tobias Levin. Und Meinecke nennt es jetzt Musik von Verrückten, eckig, kantig, humpelnd, rumpelnd, holpernd. Und das trifft's auch irgendwie. Manche Stücke bestehen so aus einem Akkord nur. Bei manchen hört man ganz schön die drei Gitarren raus. Dann gibt's Synthes, Feedback-Gekreische, eine Menge Loops. Jeder der fünf hat, glaube ich, auch schon Gesangsparts übernommen. Und man kann raushören, dass es so um die repetitiven Momente von Techno geht, die dann so zurückübersetzt werden in so eine Art klassische Rockbesetzung. Und ein großes Vergnügen bei FSK sind dann auch immer wieder so die Texte. Ich würde sie jetzt hier so, sind dadaistische Lautmaler
rein oder auch Aufzählungen, so kann man das wohl bezeichnen. Und ich nenne jetzt mal als Beispiel 3 Songtitel. Äpfel, Birnen heißt das Eröffnungsstück. Dann gibt es ein Stück, das heißt Eine Ohrfeige für Kurt Georg Kiesinger. Die älteren Hörer und Hörer dürften sich wahrscheinlich erinnern. Und toll ist auch Josephine Baker in Paris. Da denkt man sofort an Thomas Meinekes letzten Roman Lookalikes. Wer den gelesen hat, da gab es auch lange Passagen über die Liebesgeschichten von Josephine Baker. Jetzt hören wir erstmal ein Stück, das heißt wiederum Erika sagt, und wahrscheinlich ist damit Erika Badu gemeint. Man hört es aber aus den Texten nicht unbedingt raus.
Erika sagt, FSK aus dem Album Akt, eine Treppe hinabsteigend, und Erika tatsächlich so geschrieben wie der Vorname von Erika Badu. Ja, es gibt ja den alten Spruch, wer nichts kann, macht No Wave oder nennt das No Wave. Und es ist schön, dass die Band sich da wirklich treu geblieben ist, absolut zeitlos. Und das kann man mögen oder auch nicht.
Ich habe gedacht, so beim Ersthören, ich bin zurückversetzt in die 80er Jahre, das kenne ich alles schon, das habe ich alles schon x-mal gehört. Dieser Marcel Duchamp, nach dem sie ihr Album benannt haben, der hat ja vorgegeben, Denkbilder zu malen. Er wollte ja gegen den Avantgarde-Stil, gegen den Kubismus malen. Die geben, glaube ich, vor, Denkmusik zu machen, glauben sie zumindest. Für mich ist das auch so ein bisschen ausschließende Musik, und irgendwie komme ich mir vor wie bei so einer Leistungskontrolle fürs Bildungsbürgertum. Da werden Namen von Persönlichkeiten genannt, und irgendwie kriege ich so im Subtext, denke ich so, na, das ist zu denken, na, kennst du nicht, ne? Den kennst du auch nicht. Pass mal auf, hier haben wir noch einen. Und so. Mir ist das, dieses Schild Kunst einfach zu demonstrativ hochgehalten. Man kann einen Satz sagen, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Man kann aber auch sagen, die Volumina der durchschnittlichen subterritorialen Agrarprodukte verhalten sich umgekehrt proportional zum Intelligenzquotienten ihrer Finalerzeuger. Und so kommt mir das so ein bisschen vor. So gewollt Kunst.
Ja, man kann auch fragen, ist das Kunst oder kann das weg? Aber man kann auch ganz andere Fragen stellen.
Aber wir haben es doch jetzt ganz schön schon gesagt. Also das ist Musik, die wie 1981 klingt. Und da findet man sich doch als älterer Hörer, da kann man sich auch als jüngerer Hörer wiederfinden. Und ob das jetzt Kunst ist oder nicht, ich finde nicht, dass das unbedingt ausschließt, sondern du kannst natürlich auch sagen, ich will die ganzen Namen, die da beispielsweise in dem zweiten Stück gedroppt werden, die will ich einfach mal kennenlernen. Da mache ich mich einfach mal schlau, die google ich mal. Und ich denke eher, das Problem ist, dass bei der Band, dass sie wirklich, dass das so, du sagst Denkbilder, ne, oder Denkstücke sein sollen, aber das ist eben, sie wollen halt irgendwie, das sind so Popversteher und Popdurchdringer, und was ihnen fehlt, was sie eben einfach nicht können, sind eben so tatsächlich diese magischen Popmomente erzeugen. Mhm. Sie beziehen sich auf alles, was im Pop eben in den letzten 50 Jahren so, was da passiert ist, aber sie selber sind nicht in der Lage, solche, also die Sachen, die man dann nicht mehr erklären kann, die man nicht mehr verstehen kann, das kriegt FSK nicht hin. Das würde ich jetzt als Negatives sagen, obwohl das eigentlich eine ganz...
Wie ist das mit Fanny? Fanny war ja noch nicht mal in der Familienplanung angedacht, als FSK ihre ersten Platten machten.
Ich finde, ein Vorzug ist auf jeden Fall, dass sie sich selbst nicht so ernst nehmen. Insofern würde ich sagen, gut, das sieht Jürgen vielleicht anders, und du auch, entnehme ich jetzt anders. Deinen Gesichtsausdruck.
Sehr ernst.
Also vielleicht, ja, tatsächlich liegt es dann vielleicht daran, dass ich da ein viel großzügigeren Zugang habe, weil ich eben noch nicht so überfrachtet bin mit dieser ganzen Vergangenheit. Insofern kann ich ganz unbedarft sagen, ich habe das Album genossen, speziell diesen Song habe ich genossen. Unter anderem, weil da sofort so Bilder bei mir aufgehen von so blassgesichtigen, Wollpulli tragenden Rotweintrinkern, die sich aber irgendwie so ein bisschen was Wildes, Sprödes bewahrt haben. Insofern auch Kopfmusik machen, die durchaus wild sein kann. Eben auch, dass es vielleicht bis dem dilettantischen punk-orientierten Beiwerk geschuldet.
Klingt aber schon ein bisschen nach Mitleid für Senilität oder sowas.
Für mich hat das einen großen Unterhaltungswert auch. Also ich, vielleicht das, jein. Ich finde zum Beispiel, also mir ist dazu eingefallen, wenn ich so Bands höre wie Keimzeit oder Element of Crime oder so, um jetzt mal wirkliche Bildungsbürgermusik auch zu nennen, also im neutralen Sinne jetzt hier, da ist mir zum Beispiel immer zu viel Weichspüler so, das ist mir zu nett insgesamt. Und da finde ich, sind FSK wenigstens eine Band, die sind so eckig. Und das mag ich.
Äpfel, Birnen, FSK im Soundtrack auf Radio 1. Ich kann mich noch ein bisschen erinnern, als wir letztes reguläres Album Freiwillige Selbstkontrolle hier im Soundcheck hatten. Das ist nun auch schon wieder 4 Jahre her, wie sehr ich es gehasst hatte damals. Das war eben so ein Elektro-Versuch, der meiner Ansicht nach gründlichst schief ging, mir unglaublich auf die Nerven ging. Und im Prinzip geht mir diese Platte auch unglaublich auf die Nerven, aber ich liebe sie. Ich liebe sie dafür, dass sie konsequent deutsch ist, dass sie in keiner Weise versucht zu grooven, dass sie dieses sperrige, rumpelige, was man ja auch so als Schild vor sich herschleppen kann, in dieser Situation oder in der Situation, in der ich sie jetzt jedenfalls höre, wunderbar funktioniert. Wo ich denke, genau das bitte, ja, Schraubenschlüssel in die Getriebe werfen, nicht einfach nur Sand oder darüber philosophieren, dass man das mal tun müsste, Sand ins Getriebe zu werfen. Es ist diese konsequente, komische Haltung dieser Schlauberger, die aus der Sounds-Ära ja noch kommen. Also ich hätte eigentlich fast schon Specs gesagt, aber die Specs gab es noch gar nicht, als die angefangen haben. Die dann aber zum Soundtrack für dieses Specs-Blatt wurden, das ja nun offensichtlich auch im totalen Niedergang befindlich ist. Und da kommt dann so eine Platte daher, die so konsequent anders ist als alles, was man derzeit hören kann. Und auch wenn mir das eigentlich nicht gefällt, finde ich es großartig. Allein für diese Haltung.
Das geht mir ganz genauso, komischerweise. Ich bin froh, dass sie sich selbst treu geblieben sind, dass es nicht irgendwelche jungen Hipster sind mit irgendwelchen nerdigen Brillen, die die Konfrontation von FSK aus den 80ern für sich entdeckt haben und sozusagen jetzt hier auf Retro machen, sondern dass es die Jungs selber sind. Und diese Konsequenz, die mag ich auch, wenn ich mich bloß nicht ab und zu so belehrt fühlen würde. Das ist so der Widerspruch, den ich habe.
Ja, aber genau, das ist ja so stimmig. Ja. Es ist ja, Gerrit hat es ja eben aufgezählt, die Berufe dieser Leute, das ist natürlich alles irgendwie unerträglich und andererseits dann aber eben genau deshalb wieder so wichtig.
Die Berufe hier sind jetzt nicht unerträglich.
Doch, natürlich.
Aber was ist denn das?
Schriftsteller, das ist ein unerträglicher Beruf.
Kulturfeindschaft.
Den ganzen Tag da lauthals daherschreibend und an die Decke pochen, nur weil man mal wieder laut Musik hört. Oben drüber.
Hast du einen Schriftsteller unter dir oder was?
Nein, aber so stelle ich mir das vor. Sitzt der Brussig da wieder und schreibt wieder irgendwas.
Die Platte ist leidenschaftlich, finde ich. Auf eine ganz eigene Art. So. Also ich, für mich hat die, das ist so eine Leidenschaft, die irgendwie hinter dem Gesang steht, aber die sich so die ganze Platte überhält. Also diese Überzeugung auch dafür und das überzeugt dann wiederum auch mich.
Also was merke ich so. Toll, was alles zu dieser Platte gesagt wird. Ich würde auch sagen, man darf sie auch nicht zu ernst nehmen, so wie du dich belehrt fühlst, Jürgen. Man muss sich überhaupt nicht belehrt fühlen. Man muss sie einfach nur hören und man darf entdecken. Und man fragt sich allerdings dann und wann, zu was für Stimmungen lege ich eigentlich diese Musik ein? Wann soll ich diese Musik einlegen?
Das ist das Problem.
Aber das ist vielleicht auch die Stärke dieser Platte.
Ja klar, ich meine, wenn man an die gebildeten Stände denkt, die mit den Codes und von mir aus realen Namenbezeichnungen was anfangen können, dann ist das natürlich auch schon bösartig den Zerspiegel genau diesen Leuten entgegengehalten. Weil wenn man so mit diesen Begrifflichkeiten umherwirft, dann ist das ja fast schon eine Provokation.
Ja, ich meine, dieses Stück Äpfelbirnen, ich weiß nicht, ob ihr den Text mal genau gehört habt, ne, das ist ja so in die Länge gedehnt, das sind ja auch nur 2 Zeilen. Nein, so lautet ja, sonst reden die Leute von postmoderner Beliebigkeit. Das ist ja schon der Zerspiegel, der, wie du es jetzt genannt hast, eben den Leuten tatsächlich entgegengehalten wird. Hier, postmoderne Beliebigkeit, ihr könnt es uns irgendwie überstülpen, aber wir wissen genau, das ist es natürlich nicht.
Mhm. Zumal ja auch sämtlichen Anspielungen und Namen die Bedeutung eigentlich genommen wird, indem das alles durcheinander gewirbelt und sehr, so fast dadaistisch zusammengesetzt und vorgetragen wird. Also das ist ja keine ernsthafte, kein Vortrag für Jürgen.
Also auch
König.
Bei Josephine Baker in Paris landen sie dann ja in Düsseldorf. Und dann kommt, also das ist wirklich, da werden einfach auch nur Josephine Baker in Paris, toll, Düsseldorf, das Model, das oder das Modell, das wird eben einfach alles mal schnell miteinander verquickt. Da sind wir dann bei Kraftwerk, macht ein Kraftwerk eigentlich gar nichts, das wird einfach da so mit reingeworfen, in den Zusammenhang geschmissen, dann wieder rausgerissen. Das
Mir gefällt das nächste Stück und letzte aus dieser Platte, was wir hören werden, nämlich Master Sound Recording Studios.
Ein Rocksong.
Wo Missy Elliott und Konsorten halt aufgenommen haben. Und da gefällt mir eben die Tatsache, dass die weißen Süddeutschen eben kapitulieren vor der Hipness dieses Studios und nicht mal im Ansatz versuchen, so zu klingen wie das Zeug, was da gemacht wird, sondern man steht einfach nur staunend da und beschreibt das, was man da sieht. Und es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch extrem dämlich, aber es ist so stupid mit zwei O geschrieben. Also diese Vorstellung, Meinecke, das sind ja alles auch schon ältere Knacker irgendwo, gehen da wirklich hin, pilgern, wie man früher halt in die Sun Studios von Memphis gepilgert ist, dorthin, also wo die in den Mid-90ern, also absolute Klangrevolutionen erfunden wurden und machen dann so einen Song daraus. Und da kann man dann einfach sich nur knapp verbeugen. FSK aus dem Album Akt, eine Treppe hinabsteigend hier im Soundcheck auf Radio 1 mit dieser Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Dreimal Hit und Jürgen König gab das Geht in Ordnung für die beste Platte dieses Abends. Vielleicht entscheiden Sie selbst, wenn Sie zum Beispiel sich den Podcast anhören, den es von dieser Sendung gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Es geht hier gleich weiter mit dem großen Jürgen König in seiner Sendung Lost in Music. Danke fürs Kommen. Danke Fanny Tank. Danke Gerrit Bartels. Danke Jochen Saupe.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.